Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure und DXer. Eine neue Ausgabe von Radio DARC steht in den Startlöchern. Heute ist es die Nummer 518. Das ist ein spannendes Technikmagazin, wo sich alles um Funktechnik und ähnliche Themen dreht. Am Mikrofon für Sie, Conny Farren. Eine Satellitenstation im schottischen Dundee sollte abgerissen werden, weil sie nicht mehr wirtschaftlich war. Aber die dortigen Angestellten wehrten sich mit Händen und Füßen dagegen. Schließlich machte man dort Experimente mit Quantenlicht und die Anlage ist heute ein Hotspot für die Forschung. Hören Sie in Kürze, was in Schottland gelang. Aber machen wir zunächst mal einen Ausflug zurück in das Jahr 1968. Der Titel Sloop John B. von den Beach Boys wurde ein Millionseller. Aber wussten Sie, dass der Liedtext auf einer wahren Geschichte basiert? Es gab im 19. Jahrhundert einen Kapitän namens John Beethel. Also John B., der hatte in der Karibik ein Schiff gebaut und gesegelt, bis es Schiffbruch erlitt. Mit der Zeit erlangte dieses Lied vor allem auf den Bahamas Kultstatus und wurde beinahe zur Nationalhymne des Inselstaates.
Voice of the John B. Voice of the John B. aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Neue Version des DARC-Logbuchprogramms veröffentlicht. Vortragsprogramm für die Gigahertz-Tagung in Dorsten steht fest. Professor Dr. Ulrich Rode im Interview und Funkamateure trauern um Peter Joost. Hotel Bravo 9, Charlie, Echo, Tango. Am Mikrofon Conny Farren. Das DARC Community Logbuch auf Basis des Wavelog hat seit dem letzten Update Anfang Dezember wieder ein paar neue Features erhalten. Um nur einige zu nennen. Als eines der ersten Logbücher weltweit ADIF 3.15 kompatibel. WAE Diplomcheck. Die DXCC-Entitäten werden aus der LOTW-Bestätigung übernommen. Diverse neue Auswertungen, beispielsweise Punchcard und Distanzberechnung des Funkpartners nun auch per API. Eine komplette Liste der Änderungen gibt es auf der Webseite des Programms auf GitHub. Dort kann es auch heruntergeladen werden. Der DARC hat am 12. September 2024 das Logbuch für seine Mitglieder freigeschaltet. Es ist im Internet unter log.darc.de erreichbar. Das Logbuch wird Bestandteil des neuen DCL Next, welches aktuell programmiert und nach veröffentlicht wird. Vielen Dank an alle Nutzer, die fleißig Fehler und Wünsche gemeldet haben. Bitte sendet diese auch weiterhin an logbuch@darc.de. Vielen Dank auch an Delta Foxtrot 2 Echo Tango, Delta Juliet 7 November Tango, Hotel Bravo 9 Hotel India Lima und Lima Alpha 8 Alpha Juliet Alpha vom Entwicklerteam sowie Delta Golf 0 Tango Mike, Delta Oscar 8 Mike Kilo Romeo und Delta Golf 9 Victor Hotel, die den Betrieb und Support für das DARC Community Logbuch sicherstellen. Die Tagungsleitung hat die diesjährigen Vortragstitel für die 45 GHz-Tagung mitgeteilt. Die Tagung findet am 15. Februar als erste große DARC-Veranstaltung des Jahres 2025 an der Volkshochschule Dorsten statt. Neben der Verleihung der DARC-UKW-Contest-Pokale an die Gewinner des abgelaufenen Jahres finden sich auf dem Tagungsprogramm unter anderem folgende Themen. Kostenlose Simulation von Strahler und Reflektor für höchste Performance. DX-Mikrowellenbarken in der Schweiz auf 1622 Metern Höhe. CW und WSJT Erde, Mond, Erde auf 47 GHz geht doch. PLL OCXO, der Fels in der Brandung von Zeit und Frequenz sowie softwaregestützte Optimierung der Betriebstechnik von Contest-Stationen am Beispiel von KST4 Contest. Diese und noch viel mehr Vortragsthemen erwartet die Besucherinnen und Besucher in Dorsten. Die Mittagspause kann alternativ auch zur Nutzung eines Messplatzes verwendet werden, um mitgebrachte Baugruppen auf Funktionen zu prüfen. Weitere Informationen zur Gigahertz-Tagung gibt es auf der Veranstaltungswebseite ghz-tagung.de, wo das genaue Programm mit Zeitplan veröffentlicht wird. In einem YouTube-Beitrag erzählt Professor Dr. Ulrich Rode, Delta Juliet 2 Lima Romeo, im Interview mit den beiden Funkamateurinnen Amalia, Delta Oscar 2 Alpha Mike Alpha und Claudia, Delta Charlie 2 Charlie Lima, wie er damals in den 80er Jahren an der SDR-Technologie geforscht und entwickelt hat. Erwähnt wird auch das Zusammenspiel von privatem Amateurfunk mit dem Beruf und was der Amateurfunk Herrn Professor Rode in seinem Leben gebracht hat. Professor Dr. Ulrich Rode, Delta Juliet 2 Lima Romeo, zählt zu den Pionieren der Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik. Als Inhaber mehrerer Firmen in den USA und Miteigentümer des Technologiekonzerns Rode und Schwarz GmbH und Co. KG hält der gebürtige Münchner zahlreiche Patente. Darüber hinaus ist er Autor diverser Fachpublikationen. Er lehrt bis heute als Professor an mehreren Universitäten weltweit und betreut Doktoranden im Bereich Mikrowellen- und Hochfrequenznachrichtentechnik. Das Interview kann auf YouTube abgerufen werden. Geben Sie bitte Delta Juliet 2 Lima Romeo als Suchbegriff ein. Die Funkamateure trauern um den Schweizer Funkamateur Peter Joost, Hotel Bravo 9 Charlie Echo Tango. Er ist am 3. Januar im Alter von 82 Jahren verstorben. Peter war eine herausragende Persönlichkeit in der Welt des Amateurfunks und hat sich über viele Jahre besonders mit seiner Tätigkeit als Vize-IARU-Koordinator des Monitoring Systems auch international einen Namen gemacht. Durch sein unermüdliches Engagement und Fachwissen hat er einen entscheidenden Beitrag zur Sicherstellung der Nutzung des Funkspektrums beigetragen. Insbesondere zur DARC-Bandwacht und dem HF-Referat hielt er eine enge und freundschaftliche Beziehung. Darüber hinaus war Peter als technischer Berater in verschiedenen Projekten tätig. Peter hat einen großen Anteil daran, dass das IARU Monitoring System international für seine qualitativ hochwertige Arbeit anerkannt ist. Für seine herausragende Tätigkeit wurde er im Sommer 2021 mit der Verdienstmedaille der IARU Region 1 ausgezeichnet. Auch die Redaktion von Radio DARC schließt sich dieser Meldung an. Mit Peter verlieren wir einen guten Freund, der uns persönlich bestens bekannt war und den wir schmerzlich vermissen werden. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Ja, der traurige Anlass von einem Todesfall hat uns zu einem interessanten Musiktitel inspiriert. Er ist von Eric Clapton und zwar aus seinem 1998er Album Pilgrim. Dass Clapton seinen eigenen Vater nie kennenlernte, motivierte ihn diesen Song. Er beschreibt darin, wie er sich wünschte, seinen Vater mal getroffen zu haben. Das Lied richtet sich auch an seinen Sohn, der im Alter von nur 4 Jahren bei einem Sturz aus dem 53. Stockwerk eines Hochhauses in New York City zu Tode kam. Hier also nun Eric Clapton mit My Father's Eyes.
Waiting for like a bridge that was washed away. My foundations were made of clay. As my soul slides down to die, how could I lose him? What did I try? Bit by bit, I realized that he was here with me. I looked
Editorial. Der aktuelle Kommentar des Chefredakteurs.
Liebe Hörerinnen und Hörer, am vergangenen Sonntag, den 5. Januar 2025, hatten wir unsere Hauptsendung erstmals aus dem englischen Wufferten ausgestrahlt. Nach dem traurigen Ende unseres bisherigen Sendepartners in Moosbrunn bei Wien konnten wir einen neuen Dienstleister finden, der nun auf der Frequenz 9670 kHz aussendet. Einen Tag nach unserem Debüt erreichte mich eine E-Mail des zuständigen Sendetechnikers. Darin teilte er mir mit, dass unsere Premiere auf des Messers Schneide stand. Sein Privathaus sei 7 Tage lang von der Außenwelt abgeschnitten gewesen, weil alles umher überflutet war. Daneben tobte tagelang ein massiver Sturm im Westen von England, der 7 der 35 Antennen beschädigte und unbrauchbar machte. Auch eine, die für uns vorgesehen war. An eine Reparatur sei momentan nicht zu denken bei dem heftigen Schneefall und Sturm. Daher musste die Mannschaft vor Ort hektisch improvisieren, um unsere Sendung in die Luft zu kriegen. Man schaltete kurzfristig per Crashstart einen anderen Sender auf und eine andere Antenne, die aber nicht die optimale Abstrahlung Richtung Deutschland aufwies. Nun, dafür kann ich mich nur bedanken, dass man sich in Wufferten so ins Zeug gelegt hat. Man sieht an dieser Episode ein weiteres Mal, dass sich Techniker helfen und alles Menschenmögliche in Bewegung setzen, damit hinten etwas rauskommt. Egal in welchem Land man wohnt. Unsere Premiere ist also gelungen. Dann möchte ich an dieser Stelle Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, berichten, was denn nun das Fazit war. Erstmal, wir haben deutlich mehr als 1000 E-Mails erhalten. Vielen herzlichen Dank dafür. Diese schiere Menge hat uns wieder mal verblüfft und zeigt, dass unsere Programme offenbar nach wie vor von einer großen Hörerschar verfolgt werden. Aber leider, wir können beim besten Willen nicht mehr jede einzelne Nachricht beantworten. Das würde Tage in Anspruch nehmen. Die Redaktion von Radio DARC arbeitet zu 100% ehrenamtlich, ohne Bezahlung und alles neben dem Job, sodass am Ende des Tages nicht mehr alles möglich ist. Wir bitten um Verständnis. Durchgesehen haben wir aber alles. Und was war das Resümee? Ja, um es mal so zu sagen, die Resonanz war ganz überwiegend positiv. Der Empfang hat sich bei fast allen Hörern meist deutlich verbessert. Ganz selten wurde uns von Verschlechterungen gegenüber Moosbrunn berichtet. Diese Ergebnisse waren aber auch zu erwarten, denn das neue 31-Meter-Band ist erfahrungsgemäß deutlich ruhiger als 49 Meter. Dort gibt es weniger PLC-Störungen und weniger Außenrauschen. Die höhere Sendeleistung und der Einsatz einer Richtantenne taten ihr Übriges und haben den Empfang im beabsichtigten Zielgebiet deutlich verbessert, vor allem in Süd- und Westdeutschland. Ich selbst habe 20 Kiwi-SDR-Empfänger auf der ganzen Welt durchgecheckt, um zu sehen, wo wir wie gut ankommen. Aufgefallen ist mir hierbei, dass entgegen der ersten Befürchtung in Norddeutschland und Skandinavien der Empfang auch sehr gut war. Wenngleich auch mit deutlich mehr Fading. Das könnte am Rand der Antennenkeule liegen, die im Norden mehr und mehr spürbar wird. Und wie sah der Fernempfang aus? Nun, Der Empfang im Nahen Osten war eher enttäuschend. Hier hatten wir uns eigentlich etwas mehr erwartet. Unsere Signale waren zwar in Israel, Griechenland, der Türkei und Zypern hörbar, kamen aber nur auf 20 Dezibel Signalrauschabstand. Das ist okay, aber richtig gut war es nicht. Interessant war aber auch, dass wir mehrfach in Indien und Pakistan gehört wurden, mit ebenfalls so ca. 20 dB Signalrauschabstand, sowie, interessant, in Australien und Neuseeland. Dort haben wir sogar deutlich eine Sendung von Radio China International gestört, die auf der Nachbarfrequenz 9675 lief. Wir haben da ein Interferenzpfeifen erzeugt. Immerhin konnten uns deshalb zwei Hörer im Down Under identifizieren und uns schreiben. Aber von Empfang kann man am anderen Ende der Welt nicht mehr wirklich sprechen. Hier kommen nur noch Wortfetzen an. Aber immerhin. Dann schauen wir mal, was uns die nächsten Wochen so bringen. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit dem neuen Partner in England wird sich einspielen und wir bitten Sie daher, uns weiterhin Ihre Beobachtungen zu senden. Vielleicht können wir noch das eine oder andere Detail verbessern. In diesem Sinne, allzeit guter Empfang auf der neuen Welle von Radio DARC. Rainer Englert, Delta Fox 2, November Uniform. DARC Radio, your favorite station.
Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Vom Funk zum Quantenlicht. Wie die schottische Satellitenstation Dundee wiederbelebt wird. Nach dem Sputnik-Schock 1957 waren Satelliten ein ganz großes Thema. Einerseits in der militärischen Aufklärung, daher stammte ja auch der Sputnik-Schock, dass die Amerikaner wussten, jetzt können ihnen die Russen in den Topf gucken und eventuell auch in den Topf spucken, sprich auch Raketen schicken. Andererseits natürlich auch für wissenschaftliche Zwecke und zur Telekommunikation. Schon in den 20er Jahren hatte ein Österreicher die Idee, Satelliten als Relaisstationen zu verwenden. Bekannter wurde dann 1945 der Aufsatz von Arthur C. Clarke, einem Science-Fiction-Autor, in dem er erstmals mit der Idee aufkam, dass drei geostationäre Satelliten zur weltweiten Telekommunikation beitragen könnten. Realisiert wurde dies erstmals in den 60er Jahren, zunächst mit Satelliten, die noch nicht geostationär waren. Der erste war Telstar 1, der nur 4 Monate lebte, weil man neue Halbleiterbauelemente, Transistoren und Dioden eingebaut hatte, statt der energiefressenden Röhren, und der Satellit allerdings leider bei dem Weg in seinen Orbit durch einen gerade stattgefundenen Atombombenversuch im All der Amerikaner geflogen war. Das bekam den Halbleitern dann gar nicht gut. Doch in jenen Tagen waren nicht nur die Satelliten eine komplizierte Angelegenheit, weil die Technik neu war, sondern auch die Bodenstationen. In Deutschland wurde Raisting gebaut, in Amerika Andover, in Frankreich und in England wurden auch erstmals Erdfunkstellen, wie man es nannte, Satellitenbodenstationen gebaut. Die Satelliten selber hatten damals ja fast keine Sendeleistung, 2 Watt hatte Telstar, und auch keine Richtantennen. Das Ganze war also technisch sehr an der Grenze. Jahrzehntelang wurde fleißig über diese Satellitenanlagen übertragen. Die ganze Mondlandung lief über diese Bodenempfangsstationen. Doch mit den Glasfaserkabeln und dem Internet wurde das gute alte Seekabel auf einmal wieder interessanter, weil es geringere Verzögerungszeiten und größere Kapazitäten hat. Deswegen werden Satellitenempfangsstationen des Öfteren stillgelegt. So war es auch der Dundee-Satellitenstation in Schottland ergangen. Dies war keine kommerzielle Satellitenempfangsstation, sondern sie gehörte zur Universität Dundee. Und sie wurde 2019 nach mehr als 40 Jahren Betrieb stillgelegt. Die jährlichen Kosten von fast 400.000 Euro wollte die Universität nicht mehr tragen, obwohl im Laufe der Jahrzehnte großer wissenschaftlicher Nutzen aus der Station gezogen werden konnte. Die Politiker betonten zwar, wie wichtig die Raumfahrttechnologie und die Satellitentechnik für das Land seien, aber getan wurde nichts. Doch einige der Mitarbeiter wollten sich damit nicht abfinden. 2020 wurde das englische IT-Magazin The Register erstmals darüber informiert, dass man die Antennen retten wolle und die Anlage auf dem RAF-Flugplatz Errol wieder aufbauen wolle. Und das ausgerechnet auch noch im Beginn der Pandemie. Im September 2020 konnten erste Bilder empfangen werden und 2021 konnte der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden. Dabei beschränkt man sich inzwischen nicht auf die klassische Funk- und Mikrowellentechnik zur Satellitenkommunikation, sondern hat auch eine optische Quantenbodenstation errichtet. Diese Technik soll dazu führen, dass die Satellitenverbindungen abhörsicher sind. Dazu wird auf einem Satelliten ein Quantensignalsender installiert und ein Quantensignalempfänger. Ein 70 cm Teleskop verfolgt den in einer niedrigen Umlaufbahn fliegenden Satelliten und der Vorteil ist, dass der Standort Dundee so abgelegen ist, dass die Lichtverschmutzung, wie sie in der Nähe von Großstädten auftritt, hier recht gering ist. Es wurden 4 neue Antennen errichtet mit 3,7, 2,4 und 2x 2,8 Meter Durchmesser. Eine vorhandene 2,8 Meter Antenne erneuert und es kann jetzt im VHF, im UHF, im L-Band, im S-Band, im X-Band und im Q-Band empfangen und gesendet werden. Hinzu kommt eben diese optische Quantenstation. Somit konnte die einstige universitäre Satellitenempfangsanlage gerettet werden und ist jetzt sogar kommerziell tätig. Dazu mussten natürlich neue Kunden gewonnen werden und gestemmt haben, dass die Ingenieure und Wissenschaftler, die ganzen Jahre die Antennen betreut haben und sie nicht aufgeben wollten. So geht es also auch. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
When I was a kid, in 1957, I stood out with my father 'neath the California sky. He said, look what they did, pointed to the heavens. Wait just a moment, see the future go by. He said, there goes the last chance to hide. Don't leave your lights on. Let every man stand and decide whose side he'll be on. And I saw a satellite, I watched it fly by. Saw everything change tonight from 100 miles high. I went off to school along with the others to learn how to think the American way. They shot down the man, shot down his brother, and good Dr. King, he met Jimmy Ray. There go the last alibi. Lights in the sky to my 10-year-old eyes were like whispers and smoke, maybe dreams. Nikita pounded with his shoe, saying, we'll bury you. And the whispers all rose into screams. And the ratings went over the moon on the day like a die. But my mother just stayed in her room all morning and she cried. And I saw the satellite. I saw the satellite. I watched it fly by. Saw everything change tonight from 100 miles high in a wink of an eye.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, hat sich mit der Sicherheit von Satelliten beschäftigt. Genauer gesagt, der IT-Sicherheit, dass Satelliten nicht gehackt werden können. Bislang hat man bei Gefahren für Satelliten ja abgesehen vom Start, der bereits alles zerstören kann, eher an Kollisionen gedacht oder zum Beispiel das, was den ersten Fernsehsatelliten Telstar ruiniert hat, Radioaktivität. In diesem Fall nicht die normale kosmische Hintergrundstrahlung, sondern ein Atombombentest im All, durch dessen Hinterlassenschaften Telstar flog, um in seinen Orbit zu gelangen. Und weil Telstar als einer der ersten Satelliten mit Halbleitern bestückt war, lebten diese dann prompt nur 4 Monate. Dass ein Satellit gefährdet ist, mit Raketen abgeschossen zu werden, ist bekannt. Allerdings gefährdet dies dann auch andere Satelliten durch die Trümmer. Von daher ist es natürlich interessanter, den Satelliten per Software abzuschalten. Da mag mancher jetzt an die Aktion russischer Hacker zum Einmarsch in der Ukraine denken, wo die Viasat-Satelliten im K-Band abgeschaltet wurden, doch in diesem Fall war nicht der Satellit betroffen, sondern die Modems am Boden. Das war sehr teuer und ärgerlich, aber die konnte man austauschen, den Satelliten hätte man natürlich nicht austauschen können, wenn sein Betriebssystem geplättet worden wäre. Das Dokument ist das Resultat einjähriger Forschung und Recherche, an der unter anderem Airbus Defence and Space, das DLR und eben das BSI selbst beteiligt waren, ist nun ein Leitfaden entstanden und Mindestanforderungen an die Cybersicherheit von Satelliten auflistet. Auf bereits bestehende Satelliten kann das natürlich nicht mehr angewendet werden. Doch es geht hier um die gesamte Lebensdauer des Satelliten und auch die Frage, was nach seinem Ende passiert. Theoretisch könnte ein ausgedehnter Satellit eingesammelt und dann seine gespeicherten Daten ausgewertet werden. Primär geht es aber darum, Sicherheitslücken in den Betriebssystemen zu verhindern, sodass der Satellit nicht einfach durch irgendwelche Malware-Steuercodes lahmgelegt werden kann. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Zunächst herzlich willkommen im neuen Jahr 2025. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Weihnachtsfest oder ein ebenso schönes Chanukka und einen guten Rutsch. Ja, und das neue Jahr wartet gleich mit einer Neuerung auf. Wir senden aus Wufferton in England und zwar auf der Frequenz 9670 kHz. Nachdem unser bisheriger Sendepartner in Moosbrunn bei Wien zum Jahresende seine Kurzwellenanlage abgeschaltet hat, herrscht nun dort leider für immer Stille. Wir bei der Redaktion haben uns gedacht, wir stellen Ihnen unseren neuen Sender einmal genauer vor. Dieser hat eine überaus interessante Geschichte, die bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurückreicht. Also, Wufferton ist ein kleines Dorf im westlichen England in der Grafschaft Shropshire. Gerade mal 400 Menschen leben in der sehr ländlich geprägten Region an der Grenze zu Wales, das gerade mal 20 Kilometer weiter westlich beginnt. Die nächstgrößere bekannte Stadt ist Birmingham, etwa 50 Kilometer nordöstlich. Außer einem kleinen Kaffeeladen, einem Hotel und einer Tankstelle und Landwirtschaft gibt es dort nicht viel. Das Highlight ist die dort befindliche Sendestation. Aber die hat es in sich. Fährt man vom Ortszentrum in westliche Richtung auf der Station Road hinaus, so erblickt man einige hundert Meter entfernt einen weitläufigen Antennenpark mit 25 Masten und zugehörigen Stationsgebäuden auf rund 100 Hektar Land, also einem Quadratkilometer. Die Anlage geht vor allem auf den Zweiten Weltkrieg zurück. Die BBC strahlte ja täglich auf Mittelwelle ihre legendären Sendungen in Richtung des verfeindeten Deutschlands aus, um die Bevölkerung mit wahrheitsgemäßen und objektiven Informationen zu versorgen. Die Mittelwelle ist aber ein reines Nachtband und so konnte man die englischen Programme hierzulande nur nach Einbruch der Dunkelheit verfolgen.
Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Um auch tagsüber einen Empfang zu ermöglichen, kam man auf die Idee, zusätzliche Kurzwellensender in Betrieb zu nehmen, eben in Wufferten. Der Standort weit westlich im Land hat man mit Bedacht und Absicht gewählt, um möglichst weit weg von Deutschland zu sein und den von dort ausgehenden Luftangriffen. So hatte man gute Chancen, eventuell anfliegende deutsche Bomber vor Erreichen des Senders zu bekämpfen. Als man am 17. Oktober 1943 offiziell mit dem Sendebetrieb begann, verfügte die Anlage in Wufferten bereits über 6 Sender der Firma Zünsch mit je 50 Kilowatt Leistung und einem Areal von Vorhang-Richtantennen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Ära des Kalten Kriegs. Deshalb wurde die Station in den 50er Jahren leistungsmäßig massiv aufgerüstet. Es wurden 6 Marconi-Sender des Typs BD-272 installiert mit je 250 Kilowatt Sendeleistung. Der britische Auslandsdienst BBC World Service nutzte aber selbst nur einen Teil der Sendekapazität, der Großteil der Anlage wurde an die Voice of America vermietet, um deren Berichterstattung im Ostblock zu verbessern. Der Grund war ein technischer Trick. Um den sowjetischen Störsendern zu entgehen, wählte man eine möglichst hohe Sendefrequenz kurz vor Abriss der Reflexion in der Ionosphäre. Das hat den Vorteil, dass man damit eine sehr große tote Zone hat, meist mehr als 2000 Kilometer. Der Standort tief im Westen Englands war aber nun etwa 2500 Kilometer von den bevölkerungsreichen Regionen im Westen Russlands entfernt. Und damit in idealer Sprungdistanz dorthin und die tote Zone endete an den sowjetischen Westgrenzen. Somit lieferten die Sender in Wufferten das stärkste Kurzwellensignal in den Ostblock hinein, stärker als jeder andere westliche Sender, und die östlichen Störsender wurden weitgehend wirkungslos. Neben der BBC und der Voice of America nutzten auch Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Canada International, die Deutsche Welle und die Voice of Vietnam die Anlagen. Vielen DXern aus den 70er Jahren sind sicher noch die allabendlichen Sendungen aus Kanada bekannt, die ebenfalls als Relaisstation über Wufferten in Deutschland mit bestem Signal empfangbar waren. In den 80er Jahren erfolgte ein weiterer Ausbau und Modernisierungen. Alle Sendeeinrichtungen der BBC wurden in den 90er Jahren privatisiert, wie in vielen anderen Ländern auch. Die Kurzwellenstandorte und damit auch Wufferten wurden an private Medienunternehmen verkauft und landeten über einige Zwischenstationen schließlich im Jahr 2018 bei dem heute globalen Technologiedienstleistungsunternehmen Encompass Digital Media. Dieses ist nun auch unser Vertragspartner für die Sendungen von Radio DARC. Die Wufferten-Sendestation verfügt derzeit über 10 Kurzwellensender. Es gibt 3x Ritz, 250 Kilowatt. Einen davon verwenden wir gerade mit halbierter Leistung von 125 Kilowatt. Dann gibt es noch 1x Ritz, 500 Kilowatt, 4x Marconi, 300 Kilowatt und 2x Marconi, 250 Kilowatt. Die Ritz-Sender sind DRM-fähig. Ferner gibt es auf dem Gelände noch einen Mittelwellen-Kleinsender mit 300 Watt für BBC Hereford sowie einen 1 Kilowatt UKW-Sender für den lokalen Anbieter Sunshine Radio. Auch der Antennenpark ist durchaus beachtlich. Mehr als 35 fest installierte Vorhangwände sind vorhanden. Je nach Frequenz gibt es 4 über 3 oder 4 über 4 Arrays. Die Richtkeule kann durch Phasenverschiebung in der Einspeisung um plus minus 30 Grad geschwenkt werden, sodass alle Zielregionen der Erde abdeckbar sind. Die meisten Antennen zeigen aber in Richtung Osten, dorthin, wo man im Kalten Krieg überwiegend senden wollte. Eine Spezialität und ziemlich einzigartig ist eine 3 über 3 Vorhangarray für die Frequenz 3955 kHz im 75 Meter Band. Dieses ist fest Richtung 90 Grad ausgerichtet, die Keule kann aber auch hier geschwenkt werden. Wer mal ein richtig dickes Signal erleben will, dem seien die täglichen Sendungen von Radio Korea International um 21 Uhr mitteleuropäische Zeit empfohlen, die mit eben dieser Antenne gesendet werden. Für unsere Zwecke auf 9670 kHz haben wir eine 4 über 4 Array angemietet mit rund 15 Dezibel Antennengewinn. Damit wird eine effektive Strahlungsleistung von etwa 4 Millionen Watt Richtung Deutschland erzielt. Die Hauptstrahlrichtung ist 105 Grad. Nach eigenen Angaben ist die Kurzwellenanlage der Encompass Media eine der modernsten der Welt und wird komplett aus dem Londoner Media Center heraus ferngesteuert. Hierfür gibt es eine eigene Glasfaserleitung. Vor Ort sind nur wenige Techniker. Neben zwei Netzanschlüssen auf Mittelspannungsebene gibt es auch einen Notstromdiesel, der zumindest einen eingeschränkten Betrieb auch in Krisenfällen und bei Netzausfällen gewährleistet. Welch ein weiser Weitblick. Und jetzt eine Bitte, hoffentlich bleibt das auch erstmal so. Please, das heißt in der englischen Sprache, let me grow old with you. Und das kommt jetzt in Liedform von einem echten englischen Urgestein. Und das ist natürlich Elton John. Eva Maria, DG9 MFG. Left to prove.
Flugwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Trotz aller moderner Satelliten und Internettechnik ist es manchmal besser, zurück zu den Wurzeln zu gehen und uns darauf zu besinnen, dass auf der Kurzwelle all diese ganze Infrastruktur nicht benötigt wird, um Nachrichten über die Kontinente hinweg zu tragen. Damit wir wissen, wie das gelingt, gibt es jetzt dafür wieder unsere aktuelle Funkwettervorhersage. Und wie immer am Ende der Sendung kommt sie von unserem Spezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Und das mit den Kontinenten läuft im Augenblick so gut wie lange nicht mehr, denn die Sonne befindet sich auf dem Höchststand ihrer Aktivität in diesem Aktivitätszyklus. Außerdem ist Winter und der bringt die höchsten nutzbaren Frequenzen. Die sind jetzt ein wenig zurückgegangen und liegen zwischen 35 und 40 MHz. Die Kurve weist dabei an den meisten Tagen zwei Spitzen auf, eine ziemlich genau zum lokalen Mittag und eine zweite, in der Regel etwas niedrigere, gegen 14 Uhr UTC. Zwischen etwa 8.30 Uhr und 16 Uhr UTC liegt die MOVE trotzdem stabil jenseits der 30 MHz und damit ist das 10-Meter-Band offen. Südlich von uns liegt die MOVE naturgemäß höher, im Norden niedriger, aber auch am Polarkreis reicht es mittags noch für das 10-Meter-Band, sodass tatsächlich auch das höchste Kurzwellenband irgendwann am Tag Ausbreitung in fast jede Weltregion bietet. Darüber vergisst man dann gerne die unteren Bänder 80 und 160 Meter. Zu Unrecht, denn der Winter und speziell der Januar sind deren Hochzeit, weswegen der größte 160-Meter-Contest, der CICO Worldwide 160 Meter in CW, auch in diesem Monat stattfindet, dieses Jahr vom 24. bis zum 26. Abgesehen davon, dass das 160-Meter-Band ganz eigenen Gesetzen folgt und streng genommen auch gar nicht mehr zur Kurzwelle zählt, ist dort eine ruhige Magnetik ganz besonders wichtig fürs DX. Letzte Woche war zunächst das genaue Gegenteil der Fall. Nachdem am Wochenende zunächst die Flares eine Polarkappenabsorption auslösten, was deutlich erhöhte Dämpfung auf den polaren Funkstrecken bedeutet. Dann halfen koronale Masseauswürfe und koronale Löcher kräftig zusammen und sorgten bis zur Wochenmitte für Stimmung im Erdmagnetfeld. Danach wurde es dann ruhiger und das sollte es auch die nächsten Tage bleiben. Ein gewisses Risiko geht von einigen recht monströsen Filamenten aus, die im Moment sichtbar sind. Das sind Magnetfeldbögen, die große Mengen Plasma einschließen, plötzlich zusammenbrechen können und das Plasma dann in den Raum entlassen. So geschehen am letzten Donnerstag. Das ist üblicherweise weniger explosiv als ein von einem Flare ausgelöster Masseauswurf, aber für einen moderaten Magnetsturm auf der Erde reicht es allemal. Apropos Flares. Deren Häufigkeit ist zurückgegangen. Mehr als ein oder zwei M-Flares am Tag sind im Moment nicht angesagt. Das signalisiert einen Rückgang der Sonnenaktivität und der zeigt sich auch im solaren Flux, der unter 160 Einheiten gefallen ist. Das ist die Folge von weniger aktiven Regionen, die zudem, bis auf eine, allesamt unspektakulär sind. Sie konzentrieren sich in der Westhälfte der Sonne, weil einige Tage im Osten nichts mehr nachkam. Da tut sich jetzt allerdings so langsam wieder was, zum nächsten wirklichen Aufschwung der Sonnenaktivität wird es aber frühestens in der zweiten Wochenhälfte reichen. Das bedeutet dafür geringeres Risiko für Masseauswürfe und damit ein tendenziell ruhigeres Magnetfeld. Bei einer MOVE deutlich über 30 MHz wird so ein Durchhänger auch die Bedingungen auf 10 Meter nicht verschlechtern. Dann also ran an die Funkgeräte und good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Musik. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73. Gut DX. Bis zum nächsten Mal.